Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Glaubenssachen.
Mit Klaus Krämer und diesen Themen.
Die Kindernothilfe erreicht eine ganze Menge Kinder, aber nicht mal ansatzweise so viele Kinder wie in Haiti existieren. Letztendlich können wir nicht das ganze Problem Haitis für das Schulsystem lösen.
Immerhin, ein Anfang ist gemacht. Wir berichten über Hoffnungsvolles aus Haitis Trümmern und über ein Problem, das sich hinsichtlich des evangelischen Pfarrernachwuchses abzeichnet.
Wir sind Psychologen, wir sind Pädagogen, wir sind Verwaltungsfachleute, wir sind Redner. Wenn man darauf schaut, ist das überlastend.
Bilanziert ein älterer Pfarrer. Und weil das so sei, wollten immer weniger junge Menschen Pfarrer werden, heißt es. Doch es gibt noch mehr Gründe. Darum dieses Thema heute unser Schwerpunkt. Und dann geht's noch um Erfreuliches im Miteinander von Juden und Moslems in Berlin.
Das Schlüsselereignis bei dieser Veranstaltung, das war, als wir den Nahostkonflikt simuliert haben. Wir haben eine Diskussion geführt, aber mit verteilten Rollen. Das heißt, die jüdischen Teilnehmer haben die palästinensische Seite vertreten sozusagen und die palästinensischen oder muslimischen Teilnehmer haben die jüdische Seite vertreten, argumentativ.
Sagt einer der Teilnehmer. Und wir resümieren, was insgesamt dabei herausgekommen ist. Zunächst aber das. Der Provinzial der deutschen Jesuitenprovinz, Stefan Kichler, hat am vergangenen Mittwoch einen bemerkenswerten Satz gesagt. Mit Blick auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche formulierte er den Wunsch, Zitat,
durch das Bekanntwerden des Missbrauchs in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Eitelkeit gedemütigt, wird die Kirche hoffentlich demütiger, geerdeter, lebt näher am Menschen, besonders an den Armen und Leidenden.
Wachsen und reifen durch Krisenzeiten, um näher bei den Menschen zu sein. Ob der katholischen Kirche das tatsächlich gelingt? Die größte Krise seit rund 500 Jahren begann vor einem Jahr. Damals hatte Kichles Ordensbruder, der Jesuitenpater Klaus Mertes, Geschichte gemacht. Als Rektor des Berliner Canisius-Kollegs verfasste er einen Brief an ehemalige Schüler, in dem er über die Missbrauchsvorwürfe berichtete. Damit brachte er den Stein ins Rollen, der zum Bekanntwerden des Skandals geführt hat. Doch auch ein Jahr danach sind noch viele Fragen offen. Margarete Steinhausen über die Ereignisse und weitere Entwicklungen.
In den 70er Jahren gab es nicht nur vereinzelte, sondern systematische sexuelle Gewalt an Schülern, die durch Wegschauen der Verantwortlichen im Orden begünstigt wurde. Das stellte der Rektor des Berliner Canisius-Kollegs, der Jesuitenpater Klaus Mertes, in seinem Brief an rund 600 ehemalige Schüler vor einem Jahr unmissverständlich fest. Ein Schuldeingeständnis und das Ende jahrzehntelangen Vertuschens.
Ich habe nie von meiner Seite her beansprucht, sozusagen die Pose des Aufklärers oder die Position des Aufklärers anzunehmen, weil die mir nicht zusteht als Vertreter der Täterseite. Ziel war von meiner Seite her, die Ansprechbarkeit zu signalisieren, dass wir bereit sind zu hören, was Schüler in den 70er und 80er Jahren hier an dieser Schule erlebt haben.
Das brachte eine Lawine ins Rollen. In den folgenden Wochen und Monaten melden sich Opfer sexueller Gewalt aus allen Orden und allen Bistümern der katholischen Kirche. Neu ist, dass vor allem Männer in der Lebensmitte über ihre lange verdrängte Leidensgeschichte sprechen. Obwohl der Skandal auch nicht-katholische Schulen erfasst, sitzt vor allem die katholische Kirche auf der Anklagebank. Sie erlebt die größte Krise seit der Reformation. Bischof Stefan Ackermann aus Trier wird im Februar 2010 Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für alle Fragen im Umgang mit sexuellem Missbrauch.
Natürlich hat es am Anfang eine Art Sprachlosigkeit gegeben und ich würde fast sagen, wirklich einen Schock. Wir sind wirklich durchgeschüttelt worden und gerade unter den Bischöfen sind doch eine Reihe Mitbrüder, die gesagt haben, ich habe mir das nie in meinen schlimmsten Träumen nie vorstellen können, dass das so gewesen ist.
Die Deutsche Bischofskonferenz richtet eine Hotline zum sexuellen Missbrauch ein. Inzwischen haben 25.000 Menschen versucht, sie zu erreichen. Sie fordern weitere Aufklärung, Hilfen für Therapien und finanzielle Genugtuung für den entstandenen Lebensschaden. Bis heute haben sich die deutschen Bischöfe nicht auf eine konkrete Entschädigungssumme einigen können. Die Jesuiten haben eine vierstellige Summe vorgeschlagen, pauschal für jedes Opfer. Matthias Katsch ist Sprecher des sogenannten Eckigen Tisches. Das ist eine Initiative von Männern, die Opfer in Jesuitenschulen geworden sind. Er ist enttäuscht nach einem Jahr Missbrauchsdebatte.
Es gibt ein Rangeln darum, was bezahlt wird und wie es geht. Was mich nach wie vor empört, ist die Kommunikationsverweigerung von Seiten der Verantwortlichen in der katholischen Kirche. Man muss es befürchten, dass sich die Taktiker und diejenigen durchsetzen, die da sagen, naja, die Aufregung wird sich irgendwann mal legen und die Opfer werden auch irgendwann mal wieder ruhig sein, die sind auch irgendwie erschöpft und dann werden wir da irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen. Das ist enttäuschend und letztlich empörend.
Die Bischöfe haben inzwischen ein Präventionskonzept für alle katholischen Einrichtungen erarbeitet. In der nächsten Woche werden sie erneut über die offene Entschädigungsfrage beraten.
Von den ethisch-moralischen Erschütterungen, die die katholische Kirche erfasst hat, nun zu den wahrhaftigen Erschütterungen, die sich ebenfalls vor einem Jahr ereigneten. Mehr als 300.000 Tote, an die 350.000 Verletzte und rund 1,5 Millionen Menschen verloren ihr Zuhause, so die Bilanz des schweren Erdbebens in Haiti. Und die Lage in einem der ohnehin ärmsten Länder der Erde heute? Immer noch leben 1 Million Betroffene in Notlagern, immer noch Mängel in Infrastruktur und medizinischer Versorgung. Zudem stürzte das Land nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen Ende November in eine politische Krise. Zum Glück gibt es aber auch kleine Zeichen der Hoffnung, Oasen im Chaos. Dazu zählt etwa die Arbeit der Organisationen, die sich um den Aufbau des Schulsystems bemühen. Martin Polanski hat zwischen Trümmern Mitarbeiter der evangelischen Kindernothilfe getroffen.
Das Kinderzentrum in Fort National, einem armen Stadtteil von Port-au-Prince. Beim Erdbeben vor einem Jahr sind hier viele Häuser zusammengestürzt, auch die Schule. Jetzt steht auf den Trümmern wieder eine Holzhütte, errichtet mit Geldern der Kindernothilfe. Nur ein Raum, die Kleinen sitzen auf dem Boden. Nicolas ist 12, er kommt jeden Tag ins Kinderzentrum. Am liebsten flechte ich hier Körbe. Singen macht auch Spaß, ich mache auch gerne Papierblumen. Im Kinderzentrum wird nicht nur gelernt, sondern viel gebastelt und gesungen. Die Kinder sollen vor allem betreut werden und sich gut aufgehoben fühlen. Denn viele von ihnen haben immer noch schlimme Erinnerungen an das Erdbeben. Auch Nicolas. Ich bin gerade von der Schule nach Hause gegangen und dann war alles eingestürzt. Ich habe immer noch manchmal Angst, wenn der Boden wackelt, weil die Laster vorbeifahren. Ein Jahr nach dem Erdbeben haben viele Schulen zwar wieder geöffnet, aber das Grundproblem bleibt. Nur etwa jedes zweite Kind im Land geht überhaupt zur Schule, wie schon vor dem Beben. Denn der Unterricht kostet Geld und viele arme Familien können sich das nicht leisten. Die Folge: Analphabetismus ist immer noch weit verbreitet in Haiti. Etwa die Hälfte der Bevölkerung kann nicht lesen und schreiben. Die Hoffnung schwindet, dass sich daran nach dem Erdbeben etwas grundlegend ändert. Viele Organisationen sind zwar im Land, die auch Unterricht anbieten, die internationalen Helfer könnten aber nicht das gesamte Bildungssystem neu organisieren, sagt Katja Anger von der Kindernothilfe.
Die Kindernothilfe erreicht eine ganze Menge Kinder, aber nicht mal ansatzweise so viele Kinder wie in Haiti existieren. Und es muss einfach einen generellen Ansatz geben von der Regierung, einfach ein richtiges Schulsystem aufzubauen und die Schulen richtig wieder aufzubauen. Und es kann nicht von den Organisationen nur gemacht werden. Wir versuchen natürlich, transitionell die Zeit zu überbrücken, dass die Kinder überhaupt zur Schule gehen können und nicht zurückbleiben. Aber letztendlich können wir nicht das ganze Problem Haitis für das Schulsystem lösen.
Mangelnde Bildung und jetzt auch noch die Cholera. Der Ausbruch der Epidemie hat auch den Stundenplan im Kinderzentrum verändert. In der Schule hat es zwar noch keine Fälle gegeben, aber in der Umgebung schon. Weitere Erkrankungen müssten verhindert werden, sagt Alain Jean-Baptiste vom Kinderzentrum.
Das Wichtigste ist die Erziehung, die man in der Schule macht, die man mit den Eltern macht, dass man, bevor man isst, seine Hände wäscht, dass man das Wasser mit Chlortabletten reinigt.
Nicht so leicht für Kinder wie Nicolas. Er wohnt seit dem Erdbeben in einem der vielen Obdachlosencamps. Aber seine Familie achtet darauf, dass sie sich immer frisches Wasser besorgt, sagt er. Nach einem Jahr im Zeltcamp hat Nicola einen Traum. Ich möchte mit meiner Familie wieder in einem richtigen Haus wohnen, denn dort war es besser.
Unser Korrespondent Martin Polanski aus Haiti. Der Wiederaufbau des Karibikstaates wird wohl noch lange internationale Hilfe benötigen. Sie hören Glaubenssachen, das Religionsmagazin der Deutschen Welle. Zunehmend leere Kirchenbänke sind in Deutschland vielerorts schon zur Gewohnheit geworden. Keine Frage, die Anziehungskraft der Kirchen lässt nach. Doch künftig drohen auch noch leere Kanzeln, denn hierzulande zeichnet sich ein Pfarrermangel ab. Nicht nur bei den Katholiken, wo es schon seit Jahren immer weniger Priester gibt, sondern auch bei den Protestanten. Der Pfarrerinnen- und Pfarrerverband, der als Gewerkschaft rund 21.000 evangelische Geistliche in Deutschland vertritt, warnt. Denn in allen Landeskirchen würden in den kommenden Jahren deutlich mehr Geistliche in den Ruhestand treten, als sich Nachwuchskräfte finden. Antje Dechert hat etliche Gründe für diesen massiven Pfarrermangel ausgemacht.
Es fehlt an Nachwuchs in der protestantischen Kirche. Und das, obwohl sie Frauen ordiniert und keine Ehelosigkeit fordert. Der Vorsitzende des Verbands evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer, Klaus Weber.
Wenn wir die Jahre ab 2020 anschauen, da werden große, starke Jahrgänge von Pfarrerinnen und Pfarrern in den Ruhestand treten. Die Studierendenzahlen sind seit einigen Jahren auf einem niedrigen Niveau. Die Abgänge werden durch die Zugänge nicht ausgeglichen werden können.
Wollten Anfang der 90er Jahre noch 8.500 Studenten in Deutschland Pfarrer oder Pfarrerin werden, sind es laut Weber heute nur 2.300, also mehr als zwei Drittel weniger. Das Problem ist zum Teil hausgemacht. Viele Landeskirchen haben in den letzten Jahren aus Geldnotstellen gekürzt. Das könnte sich künftig rächen. Aufgrund der schlechten Berufschancen als Pfarrer sehen sich viele Theologiestudenten nach anderen Arbeitsfeldern um. Hinzu kommt, wegen schwindender Mitglieder und ausbleibender Kirchensteuern werden evangelische Gemeinden zusammengelegt, vor allem in Ostdeutschland. Für Pfarrer und Pfarrerinnen heißt das, die berufliche Belastung wird größer.
Dies hat natürlich insgesamt den Beruf des Pfarrers nicht attraktiver gemacht. Viele junge Theologinnen und Theologen haben sich anders orientiert und stehen nun nicht mehr zur Verfügung.
Evangelische Theologiestudenten werden heute lieber Religionslehrer als Pastor. Das hängt auch mit einer veränderten Religiosität bei Jugendlichen zusammen. Ulrich Schwab, Studiendekan und Professor für praktische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Das hat damit zu tun, dass die Distanz von Jugendlichen zur Kirche nach wie vor relativ hoch ist, gleichzeitig aber das Interesse an religiösen Fragen durchaus sehr wohl da ist. Wenn man das jetzt beides zusammenschüttet, kommt unter Umständen ein Interesse am Studiengang Lehramt Religionslehre heraus, wo man sich mit religiösen Fragen beschäftigen kann, ohne sich zu nahe an die Kirche zu binden.
Aus Forschungsumfragen weiß Schwab, dass viele Jugendliche auch in den vielen Pflichten des Pfarrerberufs eine Hürde sehen. Als Pastor sei man inzwischen eine Art Manager. Neben Verwaltungsarbeiten, Gottesdiensten, Schulunterricht und Seelsorge bliebe kaum Zeit für das Private.
Ein Pfarrer hat keinen 7,5-Stunden-Tag, sondern wenn es drauf ankommt, ist er permanent gefordert und muss zur Verfügung stehen. Und viele Jugendliche heute hätten gerne einen Beruf, wo man möglichst schnell gut verdient und möglichst klare, strukturierte, wenige Arbeitszeiten hat. Und das ist der Pfarrerberuf weder in der einen noch in der anderen Richtung.
Um wieder mehr evangelische Jugendliche für den Pfarrerberuf zu begeistern, müsse das Problem an unterschiedlichen Fronten bekämpft werden, sagt Schwab. Mehr Werbung an Schulen sei das eine. Auf der anderen Seite gelte es, Pfarrer durch Ehrenamtliche zu entlasten.
Ob das allein jedoch ausreicht, um mehr Pfarrernachwuchs zu bekommen, ist fraglich. Wenden wir uns einem Teilbereich des protestantischen Spektrums zu. Bei der Vereinigung evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland, kurz VELKD, herrscht jedenfalls die Erkenntnis vor, dass nicht nur die permanente Arbeitsüberlastung in diesem Beruf den Nachwuchs vergrault. Brigitte Lehnhoff hat nach weiteren Ursachen gefragt.
Die christlichen Kirchen verlieren an Bedeutung, der Glaube konkurriert in einer multikulturellen Gesellschaft mit anderen Religionen und Weltanschauungen. Das sei das eigentliche Problem vieler Pastoren, meint Mareile Lasogga, Referentin für theologische Grundsatzfragen bei der VELKD.
Ich will da mal ein Beispiel sagen. Pfarrer haben die Aufgabe natürlich, das Evangelium zu verkündigen, zu kommunizieren. Sie haben aber auch heutzutage viel stärker, glaube ich, als es in der Vergangenheit der Fall war, die Aufgabe, dieses Evangelium auch zu übersetzen in eine Welt, in eine Lebenswelt, in eine Gesellschaft, die nicht mehr selbstverständlich christlich geprägt ist. Man muss also immer eine Übersetzungsarbeit leisten. Und Pfarrer sind heutzutage auch einem gewissen Plausibilitätsdruck ausgesetzt. Sie müssen auch plausibel darstellen können, warum das, was sie verkündigen, wirklich Menschen helfen kann, warum es Menschen frei macht, warum es Menschen Orientierung schenkt, warum es eine Hilfe zum Leben ist.
Hinzu komme ein hoher Erwartungsdruck aus den Gemeinden, Neues auszuprobieren, um Menschen zu erreichen, ergänzt Johannes Friedrich, Bischof in Bayern und zurzeit leitender Geistlicher der VELKD.
Wenn man da nicht gute eigene auch Strategien hat, wie man mit sich selbst umgeht, dann führt das zu einer Überlastung. Und diese Strategien kann man auch in der passenden Fortbildung lernen. Und das ist, glaube ich, notwendig, dass Pfarrer das noch mehr machen als bisher.
Das hat die Generalsynode der 8 zusammengeschlossenen lutherischen Landeskirchen bekräftigt. Sie attestierte den Pastoren aber auch, für ihre Überlastung zum Großteil selbst verantwortlich zu sein. Etwa weil sie sich scheuten, Konflikte in Gemeinden anzugehen oder weil sie nicht bereit seien, Aufgaben an Ehrenamtliche abzugeben.
Die Fälle gibt es. Natürlich, wie in jedem Beruf, gibt es bei uns auch welche, die das irgendwie nicht hinkriegen oder nicht gebacken kriegen. Aber auf alle Fälle ist das nicht die Mehrheit. Die Mehrheit ist schon geöffnet für diese zukünftigen Aufgaben.
Sagt Burkhard Kindler, Vorsitzender des Pastorenausschusses in der Hannoverschen Landeskirche. Kindler betont, dass alle, auch die Kirchenleitungen, einem großen Irrtum aufgesessen seien.
Wir haben zu schnell wahrscheinlich Vorstellen abgebaut. Wir haben gedacht, dass das viel schneller geht, diese Ehrenamtlichen zu gewinnen. Wir haben gedacht, dass das innerhalb von ein paar Jahren so eine Umstrukturierung machbar ist. Und die ist nicht innerhalb von ein paar Jahren machbar.
Martin Senftleben, Vorsitzender des Pfarrerinnen- und Pfarrerausschusses der Braunschweigischen Landeskirche, geht einen Schritt weiter. Insbesondere in vielen ländlichen Gemeinden sei das Potenzial an Ehrenamtlichen bereits ausgeschöpft. Senftleben, in dessen Landeskirche fast ein Viertel aller Pastorenstellen in den nächsten Jahren wegfallen soll, stimmt seinem Kollegen Kindler aus der Hannoverschen Landeskirche zu, wenn der kritisiert, dass auch die Kirchenleitungen zur Überlastung von Pastoren beitragen.
Meine Kirche stellt auch Ansprüche. Sie kommt mit Qualitätsmanagement, wie aus der Wirtschaft. Und damit werden Ansprüche ins Uferlose gejagt. Und gleichzeitig werden die Fahrbezirke so groß, dass ich nur noch mit Pflichtaufgaben eigentlich eingedeckt bin. Es ist ein Unterschied, ob ich 4.000 Gemeindeglieder habe oder 2.000. Und es ist doch ein Unterschied, ob ich als Gemeindepastor in einem Dorf lebe, auch wirklich mitlebe, oder ob ich in einem anderen Bereich gar nicht mehr mitlebe, sondern nur noch von einer Ecke in die andere fliege. Dann ist meine Zeit weg. Um meine Kraft.
Eine schnelle, entlastende Lösung für Burnout-gefährdete Pastoren ist offenbar nicht in Sicht. Kein Wunder, dass jetzt der stellvertretende hannoversche Landesbischof Hans-Hermann Janssen über fehlenden theologischen Nachwuchs klagt.
Vielschichtige Probleme also, die einen Pfarrermangel in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich machen, jedenfalls nach menschlichem Ermessen. Da wird sich die evangelische Kirche etwas einfallen lassen müssen, denn gerade im Bereich Seelsorge sind ihre Geistlichen mehr und mehr gefragt, auch bei kirchenfernen Menschen. Das war der heutige Schwerpunkt. Und nun Glauben direkt, heute mit Elisabeth Hoffmann. Sie ist Anfang 70, kommt unüberhörbar aus Deutschlands Südwesten und glaubt
an Gott. Und an die Möglichkeit, durch meinen Glauben an ihn das ewige Leben zu haben. Also die Chance, weiterleben zu können in einer anderen Welt. Dieser Glaube macht sich bemerkbar, indem ich versuche zu erbeten, zu erspüren, was Gott von mir erwartet, was er will. Und meistens kriege ich da sehr klare Antworten und es beeinflusst meinen Alltag, mein Geldbeutel, mein Tun und mein Denken. Also ein konkretes Beispiel ist, dass ich sehr bewusst nach dem Wille Gottes leben möchte und deshalb bei einer evangelischen Kommunität eingetreten bin, das für mich ja, Lebenselixier ist. Die Gemeinschaft, das, was ich da höre und erlebe. Und ja, Nahrung. Ich habe Krebskit, ich habe zwei Infarktekit und ohne mein Glaube täte ich das nicht so souverän und gelassen hinnehmen. Meine Hoffnung richtet sich auf ein Leben im Gehaltensein unter dem Segen Gottes.
Elisabeth Hoffmann in Glauben direkt. Juden und Moslems, die sind wie Hund und Katze, wie Feuer und Wasser, wie Tag und Nacht. Die können nicht miteinander. Diese weit verbreitete Einschätzung ist sicher nachvollziehbar angesichts unzähliger kleiner und großer Auseinandersetzungen zwischen Vertretern beider Religionen. Doch es geht auch anders. In Berlin endete jetzt ein Projekt, in dem junge Juden und junge Moslems nicht nur einander kennenlernten, sondern auch voneinander lernten. Igal Avidan über Begegnungen der besonderen Art.
In einem sogenannten Nachbarschaftshaus im Berliner Stadtteil Moabit versammeln sich die Mitglieder der benachbarten Moscheegemeinde Haus der Weisheit und die des jüdischen Vereins Jung und Jüdisch, um zusammen mit Freunden den Abschluss eines einjährigen Begegnungsprojekts zu feiern. Ein Jahr lang trafen sich ein Dutzend Juden und Muslime, um sich gegenseitig kennenzulernen. Sehr schnell erfuhren sie, dass das Thema Migration in ihrem Leben eine zentrale Rolle spielte. Die Familie des palästinensischen Studenten Mahmoud Bargout zum Beispiel stammt aus der Stadt Haifa im heutigen Israel.
Meine Eltern sind 1948 von dort nach Libanon ausgewandert. Ich bin der jüngste von 12 Kindern. Mein Vater ist mit 22 Jahren damals ausgewandert. Meine Mutter war damals 12 Jahre. Die sind Verwandte gewesen, aber halt in Libanon geheiratet. 1986, dann sind wir nach Berlin eingeflogen, wegen dem Krieg, ja. Dann haben wir dann hier einen Asylantrag gemacht und alles Mögliche.
Als Vorstandsmitglied der Moscheegemeinde, zu der überwiegend Araber gehören, fand Bargout den Weg zum Begegnungsprojekt. Zum ersten Mal in seinem Leben besuchte er eine Synagoge und nahm sogar seine kleine Tochter mit. Dann führte er die Gruppe durch die eigene Moschee. Die gemeinsamen Erfahrungen mit Diskriminierung durch die Mehrheitsgesellschaft brachten die jüdischen und muslimischen Teilnehmer zusammen, sagt der 32-jährige Bargout. Auch die Diskussion über den Nahostkonflikt konnte diese Nähe nicht beeinträchtigen, trotz unterschiedlicher Ansichten.
Die Lage drüben ist eine andere Sache, aber wir sind ja hier. Und hier muss man ja anders leben miteinander, um die Lage dort positiv zu gestalten auch. Weil wenn man gegeneinander kämpft oder nicht miteinander redet, dann ist es falsch. Und der Dialog ist empfehlenswert.
Zum ersten Mal war Michael Hasin bei einem muslimischen Gottesdienst. Der 21-jährige Jurastudent, dessen Familie aus Estland stammt, ist Mitglied von Jung und Jüdisch, der liberalen Vereinigung junger erwachsener Juden in Deutschland. Der jüdische Verein und der Moscheeverein folgten der Einladung des Berliner Bildungsträgers Mifgash, der ein Dutzend gemeinsame Treffen organisierte. Für Michael Hasin war der Workshop über den Nahostkonflikt die prägendste Erfahrung.
Das Schlüsselereignis bei dieser Veranstaltung, das war, als wir den Nahostkonflikt simuliert haben. Wir haben eine Diskussion geführt, aber mit verteilten Rollen. Das heißt, die jüdischen Teilnehmer haben die palästinensische Seite vertreten sozusagen und die palästinensischen oder muslimischen Teilnehmer haben die jüdische Seite vertreten, argumentativ. Und das war eine unheimlich bereichernde Erfahrung, unheimlich bereichernd. Ich habe gelernt daraus, dass es immer verschiedene Standpunkte gibt, verschiedene Möglichkeiten, eine Sache zu sehen und dass der eigene Blickwinkel unbedingt erweitert werden muss, auch auf den anderen.
Die Teilnehmer tauschten sich aus über Gemeinsamkeiten im Judentum und im Islam. Sie waren überrascht zu erfahren, wie heterogen die jeweils andere Gemeinschaft ist. Und beim Vortrag über die Geschichte der Araber in Berlin lernten sie, dass der allererste Araber im 10. Jahrhundert an die Spree kam, Ibrahim ibn Jakub als Israeli hieß und entweder jüdisch oder jüdische Herkunft war. Beim Kennenlernen konnten die Teilnehmer erfahren, dass es nicht die Juden und die Muslime gibt. Und sie konnten sogar einige Vorurteile ablegen. Michael Hasin.
Ich war vorher immer sehr skeptisch, was das Kopftuch angeht. Wir haben auch einige Mädchen gehabt mit Kopftuch, einige muslimische auch ohne Kopftuch. Mich hat das besonders gereizt, dass man sagen kann, ja, ich habe gesehen, dass diese Menschen nicht Fundamentalisten sind und nicht Extremisten und dieses Kopftuch aus Überzeugung für sich selber tragen. Und das ist in Ordnung. Damit kann ich gut leben.
Die Art, wie sie ihr Kopftuch band, erinnerte den Israeli in der Runde an eine nationalreligiöse Jüdin. Eine jüdische Teilnehmerin wiederum erzählte, dass sie durch ihr Aussehen oft für eine Araberin gehalten wird. Nun wollen die Teilnehmer ihre Erfahrungen in Berliner Schulen einbringen. Demnächst wollen Mitglieder des jüdischen Vereins die Moschee besuchen und die Gruppe plant eine gemeinsame Reise nach Israel und Palästina.
Das waren die Glaubenssachen mit etwas Positivem zum Schluss. Spätestens nächste Woche hören wir uns an dieser Stelle wieder. Eine gute Zeit wünscht Klaus Krämer.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.